Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Es ist eine Triple R-Folge, drei Rs werden uns begegnen, nämlich ein royales R, ein Rishi Sunak R und ein Ruanda R, Benita, diesen Dreiklang. Wollen wir mit dem royalen R beginnen?
Ja, wir wollen ja mit der leichten Kost einsteigen, um unsere Hörer ein bisschen aufzuwärmen. Ich habe eine kurze royale Nachricht, die ich heute dem Tatler entnommen habe. Auch übrigens sehr wichtig zu wissen, was der Tatler ist. Tatler ist ein Hochglanzmagazin.
Nicht zu verwechseln mit dem Hustler, oder?
Nee, Hustler ist was ganz anderes. Doch nicht
mit dem Tatler.
Das ist ja auch ein amerikanisches Magazin. Der Tatler ist ein britisches Magazin.
Danke.
Und das Wort Tatler heißt so viel wie Klatschbase. Ja, nicht so eine Klatschbase, eine Gossip, so eine Klatschtante eben. Und das ist ein Magazin, was sich ausschließlich um also die höchsten Kreise handelt, also royale Kreise oder eben Land-Owning Gentry in Großbritannien, also den Leuten, denen das Land gehört. Und es ist so ein bisschen schon mit einem Zwinkern im Auge, aber es ist auch viele Leute, die nehmen es doch, glaube ich, ganz schön ernst. Da gibt es immer noch eine Sektion, die heißt Bystander. Das ist so wie in der Gala, so wer war auf welcher Party. Aber es ist ein bisschen besser als in der Gala. Und diesen Bystander, das gibt es schon seit 1735 oder sowas. Und der Tatler, dem folge ich natürlich auf Instagram und da war ich da ganz wichtige Nachrichten höre, wie zum Beispiel heute. King Charles hat nämlich heute seinem Sohn William und seiner Schwiegertochter Kate noch ein paar Geschenke gemacht. Er hat nämlich nicht einen Photoshop-Kurs, das wäre vielleicht ein besseres Geschenk gewesen. Aber er hat Catherine heute ernannt zum Royal Companion of the Order of the Companions of Honor. Also das weiß
viel
ich
Ehre.
Nicht.
Klingt relativ kompliziert.
Und Prinz William ist jetzt, wurde verliehen der Great Master of the Most Honorable Order of the Bath. Also er hat einen neuen Orden gekriegt oder einem neuen Orden durfte er beitreten, nämlich Order of the Bath. Dann gibt es ja noch den Order of the Garter, den Hosenbandorden. Der ist ganz super selten. Den hat er auch und den hat die Catherine auch. Und jetzt haben sie das noch dazu gekriegt.
Das heißt, diese Orden sind nicht irgendwie jetzt vom Charles erfunden.
Nee, der
kann jetzt nicht
ewig
abends da sitzen und sagen, ich erfinde wieder einen neuen oder dann zeichnet er mal den auf, sondern die gibt es tatsächlich verwurzelt.
Also theoretisch könnte er wahrscheinlich auch einfach einen neuen Orden finden. Also
der König. Wer nicht, wenn er.
Ja, da hat sicher auch eine Agentur, gibt es eine europaweite Ausschreibung und die machen dann...
Ja, nicht europaweit, die sind doch ausgetreten.
Ach stimmt, oh Gott,
ja nein,
stimmt. Brexit.
Ja eben, ja, mein ja, Gott, worüber reden wir hier?
Und verleiht er das dann in einer größeren Zeremonie oder ist das eher so abends?
Also es wurde heute irgendwie angekündigt, aber ich denke, da gibt es sicher irgendeine Zeremonie, wobei er eben Kate zurzeit nicht auf Zeremonien erscheinen kann und er, glaube ich, auch nicht so wirklich fit ist für sowas. Aber... ich finde es sehr köstlich. Also das ist eine große Nachricht, dass diese beiden jetzt, also ich weiß nicht, was the Royal Companion of the Order of the Companions of the Honor ist.
Das ist die Kate. Ist aber auch nicht so wichtig. Oder?
Passt noch auf die Jacke drauf.
Passt sicher noch drauf. Und
ist also, es auch als Brosche dann erhältlich?
Ist sicher als Brosche erhältlich als oder App. Als Schärpe.
Als Schärpe, ja.
Auch als erhältlich App. Als Schärpe.
Gab es da mal eigentlich ein Kleid, das wäre eigentlich auch mal ganz schick, was ausschließlich aus Schärpen besteht?
Ich meine, gab es sicher. Da musst du nur mal deinen schlauen Apparat befragen und bei Google eingeben, Kleid aus Schärpen. Gibt's sicher.
Das stimmt.
Ja, toll. Aber das heißt also, das wären die News.
Das sind die Royal News, das sind kleine Schmankerl.
Aber wenn wir da gerade schon dabei sind, aber wie geht's denn überhaupt dem Charles?
Man hört wenig. Also,
nach wie vor keine...
Man hört nicht viel. Also er tritt auch nicht groß in der Öffentlichkeit aus. Neulich wurde er irgendwo gesehen. Also... er sieht jetzt nicht miserabel aus oder so.
Termine macht gerade William.
William macht natürlich viel, Camilla macht auch viel. Der wurde auch irgendwas verliehen noch heute aus Nettigkeit. Aber wenn man sich eben für diese Dinge interessiert, empfehle ich den Tatler. Ganz, ganz wichtiges
Insta,
Organ. Auch bei Insta zu folgen. Oder natürlich, die haben natürlich auch eine Website.
Ja klar, aber das ist sicher auch eine Bezahlschranke.
Nicht mal. Gehört zu Condé Nast, Tatler.
Also auch europaweit.
Da kann man auch zum Beispiel sehen, auf welcher Jagdgesellschaft man sich dieses Jahr unbedingt einzufinden hat, weil da also die Creme de la Creme ist und so weiter. Also wenn man sich dafür interessiert und da auch dann hingehen möchte und eingeladen
Schnittstellen
werden möchte.
Mit den Gebirgsschützen hier gibt oder so.
Das würde mich auch mal interessieren, wie ist es, gibt es eigentlich dann in UK auch Jagdwurst?
Hunting Sausage.
Ja, weil das ist doch, gehört ja hier irgendwie dann auch dazu, dass man dann so eine
Jagd. Naja, was es auf jeden Fall, was es auf jeden Fall gibt, dass du,
man muss Jägerwurst.
Jägerwurst, ja.
Nein, man muss da das Zeug so fressen. Die gehen auf Fasanenjagd und dann gibt es am Tag danach gibt es für jeden einen ganzen Fasan. Oder noch schlimmer, Tauben. Gerupft. Taubenschießen.
Ach,
Taubenschießen. Taube wird dann gegessen.
Aber nicht die Tontaube. Nein, die Tontaube, die habe ich mal probiert, das ist relativ hart.
Nee, die Tontaube, die essen die nicht, glaube ich. Aber die echten Tauben, die essen sie, die toten Tauben, die werden dann auch.
Die werden dann auch, aber dann hast du immer irgendwie so einen Schrot, so eine Schrot.
Ja, aber das geht ja durch ein Sieb erst. Oder wird das nicht püriert, da die Taube? Nicht
pürierte
Taube. Weil die Gesundheitsversorgung in England so schlecht
ist. Nein, das ist Taube mit Mint-Jelly und dadurch wird es, da kommt auch die Schrotkugel wird dann da mit.
Die siehst du ja gleich in dem Jelly dann.
Also. Das, ja, okay. Also Jagdwurst weiß ich jetzt nicht, aber die Jagd, dieses erlegte Viech, das wird auf jeden Fall gegessen.
Das wird, ist klar, aber das wird eben.
Und man darf ja keine Füchse mehr jagen, also das wurde ja von damals noch unter Tony Blair verboten, das ist auch so ein Kulturkampfthema natürlich. Füchse jagen ist verboten und jetzt jagen sie eben keine Füchse mehr, aber ab und zu aus Versehen schießen sie schon noch. Ein Fuchs, das kann schon mal, aber es ist auch nicht extra.
Aber der wird auch nicht extra jetzt mit ganz vielen Hunden.
Die Hunde, die machen jetzt was anderes. Ich weiß nicht, was
ich wollte gerade sagen. Also es ist natürlich politisch sehr inkorrekt, die jetzt den Transfer zu Migranten zu bringen. Ja. Aber es ist tatsächlich, geht es ja auch um Abgrenzung. Und das ist auch ein Thema in unserer Folge. Wollen wir die royale schwere Türe jetzt schließen an der Stelle?
Wollen wir jetzt gleich die Ruanda
Türe? Das war doch jetzt gerade alles so leicht.
Ja, ja. Wir können ja da auch bleiben.
Na, wir können ja erstmal noch ein bisschen leichter auch über Staatsakte sprechen, nämlich das an diesem Tag, an dem wir heute zufällig unseren Podcast aufnehmen. Was ist überhaupt heute? Der 24. April?
Ja, genau. 24. Ja, in 8 Monaten ist Weihnachten.
Ja,
stimmt. Trifft es sich, dass ein Überraschungsbesuch heute stattfindet von Rishi Sunak bei unserem lieben Bundeskanzler Olaf Scholz?
Weiß er davon, also Scholz?
Scholz hat es gemerkt, also er war zumindest am Flughafen, um Rishi zu begrüßen. Ich habe es nämlich im Fernsehen, vorher auf BBC kam das, dass die da die Ehrenformation abgeschritten sind und beide, weil wir wissen ja, dass Scholz relativ klein ist. Aber Rishi ist auch ganz klein und deswegen sind die da auf Augenhöhe unterwegs, die
beiden. Ach, schön.
Was sie besprechen, wissen wir nicht. Ich denke mal, es geht auch, wird sehr um die Ukraine gehen, weil die Briten gerade 3 Milliarden Pfund extra Ukraine-Hilfe nochmal zugesagt haben, nachdem ja in Amerika die schließlich den Finger aus dem Arsch gezogen haben oder den Stock und da das große Paket bewilligt.
Wie wird
haben.
Das in England aufgenommen, da die 3 Milliarden? Vergleicht man da auch, dass die an anderer Stelle vielleicht im Land?
Es gibt es ganz sicher genügend Leute. Sie haben nämlich auch noch dazu angesagt, dass sie irgendwie ihre generellen Defense-Ausgaben, also Verteidigungsausgaben, nochmal ordentlich erhöhen. Also das ist ja weltweit zu beobachten und ich finde ein äußerst beunruhigendes Phänomen und ich fühle mich da jetzt nicht irgendwie sicherer dadurch, dass wir alle unheimlich Waffen kaufen. Aber das hat er angekündigt und nochmal eben 3 Milliarden extra Ukraine-Hilfe, weil also vor allem Boris Johnson, der jetzt zurzeit übrigens nicht besonders auftritt, er schreibt nach wie vor seine miserable Kolumne in der Daily Mail, aber die wird auch eigentlich nicht weiter beachtet, habe ich das Gefühl im Moment.
Schreibt er die noch selber jetzt oder hat er auch jetzt
dafür schon? Ich glaube, er hat
ChatGPT.
Boris GPT.
Stell dir vor, ich bin Boris Johnson, schreibt mal eine Kolumne und dann.
Das kann ChatGPT, glaube ich, wirklich in Sekundenschnelle. Das könnten wir auch.
Ja.
Jedenfalls hat sich ja vor allem Boris Johnson als irrsinniger Ukraine-Helfer und Retter am Anfang oft, als er auch noch so rumgeisterte, war ja auch noch Premierminister, als der Krieg anfing, ist ja bei jeder Gelegenheit, hat er sich in der Ukraine gezeigt und mit Zelensky gezeigt. Und es hat sich aber dann rausgestellt, dass die Briten schon viel machen und so, aber zum Beispiel viel weniger wirkliche Hilfe als wir zum Beispiel, also geldmäßig und zeugsmäßig. Vielleicht haben sie mehr Leute geheim, schon in der Ukraine, mehr oder weniger geheim. Aber da haben sie jetzt nochmal richtig nachgelegt. Also ich schätze, darum wird es heute auch gehen.
Okay.
Um dieses. Und vielleicht geht es auch noch um was anderes, ein Brexit-Thema.
Ein Brexit-Thema, so das andere werden wir heute Abend ja irgendwie dann erfahren in der Tagesschau zum Beispiel. Oder es gibt ja noch andere Medien außer Brexit on Toast, um sich zu informieren.
Ja, also welche denn?
Ja, wenige, gut. Also. Staatlich finanzierte.
Du meinst Systempresse?
Also das ist ja... Also Man muss nur wissen, wo man sich die Informationen ja, ja. holt.
Ja. Sag mal. Hüstel, Hüstel.
es könnte auch um ein anderes Thema gehen, vielleicht am Rande eher, nämlich wir wissen ja, dass der Brexit auch bedeutet, dass das Vereinigte Königreich aus dem Erasmus-Schema, aus dem Erasmus-Programm
jetzt, ja.
ausgestiegen ist, wo eben wir Studenten mhm. europaweit sich bewegen können und Unterstützung kriegen und so. Das war also, daraus sind sie ganz raus, was sehr bedauert wird natürlich von jungen Leuten und Studenten auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Und was natürlich auch besonders perfide ist, weil wenn die Jungen überhaupt nicht mehr wissen eigentlich, wie mhm. einfach es mal war, sich zu bewegen zwischen diesen Ländern, ja, mhm. wenn das gerät dann in Vergessenheit, ja. dann wird es natürlich auch nicht mehr so vermisst vielleicht. Mhm.
Stimmt.
Und da hatte die EU letzte Woche einen Vorstoß gemacht, war auch eine Überraschung. Er hatte ein Youth Mobility Scheme vorgeschlagen. Mhm. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon ein bisschen angesprochen.
Also Jugendmobilitätsidee.
Programm.
Programm. Also es hat aber nichts mit jetzt damit zu tun, dass man jetzt einen Führerschein schon mit 16 machen darf, sondern dass man eben
oder englische Jugendliche
grenzüberschreitend
Elektroroller fahren dürfen, auch nicht.
Nee, das dürfen die natürlich sowieso nicht. Also das kommt gar nicht in Frage. Nein, es ging darum, dass junge Leute, also zwischen 18 und 30, von Europa nach Großbritannien, auch die andere Richtung, bis zu 4 Jahre dürfen sie bleiben und dürften dann in dem Fall zum Beispiel auch sogar ihre Familie mitnehmen, weil man könnte sich ja vorstellen, man ist, sagen wir mal, eine 28-jährige Frau, die macht ihre Doktorarbeit in Cambridge und hat aber schon einen Mann oder ein Kind. Das darf sie dann auch mitbringen für diese noch 2 Jahre, bis sie 30 ist. Darum ging es. Es war aber ein Schema, was von der EU vorgeschlagen wurde, was ein Visa, man hätte ein Visum beantragen müssen, also nicht so leicht wie Erasmus, das ist schon mit mehreren Hürden, also ein Visum, und man hätte nachweisen müssen, dass man sich unterhalten kann in der Zeit, also für seinen Lebensunterhalt aufkommen kann und auch, dass man Krankenversicherung hat, was ja bei Erasmus alles nicht nötig war. Ja. Das hat die Regierung sofort abgeschmettert. Die Regierung so sagt, nee, also das überhaupt nicht. Man sei ja aus dem freien Personenverkehr ausgestiegen und da würde man auch nicht mehr rein wollen. Und noch frustrierender für viele vielleicht, die Labour-Partei hat noch, bevor das Government das abgelehnt hat, haben sie es auch abgelehnt. Haben gesagt,
warum?
Weil das würde Free Movement sei ja vorbei und da wollen sie auch gar nicht mehr hin. Aber sie wollen natürlich trotzdem ganz eng mit der EU zusammenarbeiten, auch für die jungen Leute. Aber das wäre jetzt ja überhaupt nicht interessant, weil Freedom of Movement sei ja vorbei.
Und dieser Vorstoß von der EU, ist das sowas wie eine Art Handreichung oder dass man sagt, man bietet da was an? Und oder was ist da der Hintergrund, dass die EU das macht und die so schnell abschmettern jetzt?
Es gibt verschiedene Mutmaßungen. Also eine davon ist, dass man weiß, dass die Briten versuchen, mit einzelnen EU-Ländern also Austauschregelungen einzugehen, vor allem mit den Franzosen wäre es ihnen sehr recht, aber da will die EU auch sozusagen vielleicht auch einen Riegel davor schieben, weil so funktioniert ja die EU eigentlich nicht. Also entweder machst du es mit allen, aber nicht mit einem Einzelnen, ja, das ist das an sich nicht erlaubt. Und es wurde auch in England so interpretiert, dass die anderen Länder das auch erlaubt, also die EU-Länder, dass der Kommission oder wer es auch jetzt immer vorgeschlagen hat, das erlaubt hat, das so vorzuschlagen, heißt auch, ist auch so ein Signal, ihr redet mit uns einzeln, aber wir sind aber nicht einzeln.
Wir antworten immer mit einer Stimme. Oder
wir antworten mit einer Stimme.
An mit einer Stimme.
Und ein Beobachter in England sagt, es ist, was er wahnsinnig frustrierend findet, ist, abgesehen davon, dass es überhaupt abgeschmettert wurde, dass beide, also es gibt ja nur 2 Parteien, die nächstes Mal, eine, entweder Labour oder Konservative, werden nächstes Mal wieder die Regierung stellen. Also was anderes gibt es ja nicht. Dass beide diese Parteien nach diesen vielen Jahren jetzt, wo der Brexit und dieses ganze Thema und Freedom of Movement, dass sie immer noch nicht wissen, dass dieser Vorschlag mit Freedom of Movement nichts zu tun hat. Weil es geht ja nicht wieder freien Personenverkehr. Das wird da ja überhaupt nicht erwähnt, sondern du brauchst ein Visum, du musst ein bestimmtes Alter haben, du musst einen Unterhalt, du musst versichert sein. Also Dinge, die...
Also es ist an Bedingungen geknüpft.
Ganz andere Hürden. Nicht, und auch eine kleine Gruppe von Personen. Und das wurde so... Also nee, Freedom of Movement ist ja nicht mehr. Damit wurde das sozusagen hauptsächlich verargumentiert, dass man das gar
aber
nicht
anschaut. Aber weil wahrscheinlich sich halt so ganz gut verkaufen lässt, oder?
Das ist das ist sicher der Gedanke dahinter.
Schaufenstergeschichte, ohne das eigentliche... Es ist schade und es ist traurig und letztlich natürlich auch für die
Ja, vor allem, stell mal vor, ich meine, wie traurig ist das für die Leute, die immer denken, ja, aber wir haben ja eigentlich noch eine Labour-Partei, die da in der Position ist und wieso, also, dass die so feige sind und eine solche Angst haben, weil in diese Diskussion wieder reinzukommen, oh, dann sind aber wieder alle Tore offen und dann werden wir hier überschwemmt von Fremdlingen und da kommen wir dann, glaube ich, zu unserem nächsten R,
ja,
oder?
Zum dritten R, ja. Aber trotzdem nochmal, gab es jetzt schon eine Rückreaktion von der EU darauf aufs Abschmettern?
Ich glaube, die haben nur gesagt, ja, schade. Ich weiß, also da habe ich jetzt nichts gelesen, ob da jetzt noch ein Press-Release war von der EU oder ob die das jetzt einfach erstmal auf dem Tisch liegen lassen und sagen, vielleicht beruhigen die sich ja wieder ein bisschen und gucken sich
das nach der Wahl an. Oder
so. Ja, und wie schade eben, weil wenn wir das dritte R jetzt reinbringen, nämlich.
Ja, nur noch ganz kurz, bevor wir da, weil wir hatten ja letztes Mal auch schon über die Wahl gesprochen, wo ja noch ein Termin ansteht oder aussteht. Gibt es da schon Neuigkeiten?
Nee, da gibt es überhaupt keine Neuigkeiten. Also da kann man sich noch eine Zeit lang gedulden, glaube ich. Ich glaube, die meisten meinen, es wird Oktober. Also vor Oktober wird es nicht, weil in den Sommerferien wird nicht gewählt, weil ist nicht. Und der Frühjahr ist eigentlich schon vorbei.
Organisatorisch nicht.
Nee, und deswegen wird es wahrscheinlich Oktober. Das Land muss noch bis Oktober ächzen unter dem Status quo, solange die Regierung noch hält, weil es sind auch inzwischen schon wieder irgendein Minister zurückgetreten. Und also Rishi Sunak schwimmt auf sehr dünnen Brettern da durch die Gegend.
Sehr dünne Bretter. Und damit kriegen wir jetzt ja den schönen Bogen zu dem Thema, weil das ist ja auch ganz eindeutig jetzt ein Wahlkampfthema oder etwas, was ihm helfen soll, oder?
Ja, eindeutig.
Das dritte R jetzt.
Menschen, die auf dünnen Brettern eben versuchen, nach Großbritannien zu kommen, werden
nicht nach Ruanda zu kommen.
Werden innerhalb von einer dünnen Aluminiumröhre dann nach Ruanda abtransportiert.
Ja, das Ruanda-Thema, unser drittes R. Und diese letzte Woche war das nochmal ein ganz großes Thema in den Nachrichten, dass der Gesetzesentwurf diskutiert wird, weil es ist ja das House of Lords, ist das Oberhaus. Also, und Gesetzesentwürfe werden halt gelesen im Unterhaus, dann werden sie im House of Lords gelesen und dann können die nochmal was ändern, wie bei uns auch mit dem Bundestag und Bundesrat. Und dann können die nochmal was ändern und dann geben sie es wieder zurück ins Unterhaus, dann wird es wieder gelesen und so geht es halt hin und her. Und haben wir auch schon mal gesagt, dass Ruanda wurde ja eigentlich abgeschmettert als illegal unter internationalem Recht vom britischen Supreme Court auch. Und darauf hat die Regierung Sunak ein Gesetz durchgebracht mit ihrer Mehrheit, die sagt ja, nee, aber Ruanda sollte aber sicher sein. Das ist ein ganz sicheres Land, weil wir das so sagen. Also, Und dieses Gesetz, was jetzt eben sagt, ja, Ruanda ist sicher und deswegen können wir da die Leute hin abschieben, ging also zwischen Ober- und Unterhaus hin und her und im Oberhaus wurde sich da sehr dagegen gesträubt, weil viele Lords eben dann das doch widerspricht, also es geht ihnen gegen den Strich, dass Großbritannien sich einfach internationales Recht bricht indem es irgendwelche Gesetze neu schreibt. Das ist wirklich wie in einer Diktatur so ungefähr. Also wir sind völlig im rechtsfreien Raum, wir machen, was wir wollen, aber auf internationaler Ebene, weil wir schicken die Leute ja weg.
Ja, was nicht passt, wird passend gemacht, ist eigentlich.
Ja, wird so zurechtgeklöppelt. Und das ist schon, finde ich, wir haben jetzt schon öfter darüber geredet, aber gerade für Großbritannien wirklich erschütternd eigentlich, auch weil ein Land, was so steht ja so viel, für so viel steht in der Geschichte der Demokratien und auch das sozusagen offen zu sein und ein liberaler Hafen zu sein und sich und eben vor allem gesetzestreu und verlässlicher Partner zu sein, finde ich schon, das ist schon mal erstmal sehr traurig. Und dann die Lords haben das also erstmal abgeschmettert und gesagt, nein, da müssen noch verschiedene Änderungen rein, zum Beispiel, dass keine Afghanis nach Ruanda abgeschoben werden dürfen, nur weil sie mit dem Boot gekommen sind, wenn sie zum Beispiel während des Afghanistan-Einsatzes der Briten zum Beispiel als Übersetzer für die Briten tätig waren. Aha, die sind ja unter den Taliban wenn du da noch im Taliban-Land bist, dann geht's halt rüber ab, wenn du vorher zum Beispiel den Briten geholfen hast. Du kannst aber nicht mehr nach Großbritannien legal einwandern. Es gibt zwar offiziell für afghanische Helfer ein Einwanderungskontingent, das ist aber anscheinend so irrsinnig kompliziert gestaltet, dass das fast unmöglich ist. Und wenn diese Leute zum Beispiel illegal mit dem Boot kommen, sollen die zumindest nicht nach Ruanda abgeflogen werden dürfen. Solche kleinen Amendments haben die Lords noch versucht durch oder haben sie auch reingekriegt. Und schließlich ist es aber dann doch so, ja, dass die Regierung irgendwann sagt, so, aber jetzt ist Schluss mit dem Gesetz nochmal überprüfen, weil das Oberhaus ist ja nicht gewählt, also ist ernannt. Also ein Drittel sind Erblords sozusagen, ja, und die anderen sind Ernannte.
Von zum Beispiel zum Schluss der Amtszeit von Boris Johnson wurden ja auch nochmal sehr viele ernannt.
Ja, ja, und auch Liz Truss durfte noch welche ernennen. Also man kann sich das kaum ausdenken, aber tatsächlich. Und wir im Unterhaus sind ja gewählt und also letztlich müsst ihr dann schon das Gesetz erlauben. Ja? Sie dürft sich total abschmettern. Du kannst halt aufhalten und noch ein bisschen so rumbasteln. Und manche sagten, naja, also wenn die Lords mal einen Grund hätten, ein Gesetz abzuschmettern, dann vielleicht, weil es internationales Recht bricht und von einer Regierung durchgedrückt wird, deren Premierminister nicht gewählt ist und die in der Bevölkerung ein noch ganz wenig Rückhalt hat überhaupt. Ja.
Es hat alles nicht geholfen, das zu verhindern. Und an welchem Punkt sind wir denn jetzt heute? Also können diese Flüge schon durchgeführt werden,
auch in einem rechtssicheren Rahmen? Ja, also sozusagen das Gesetz ist durch, dass die Flüge erlaubt sind, weil auch ja Ruanda auch ganz sicher ist und so weiter. Und Rishi Sunak sagt aber selber, der frühestens wird es im Juli den ersten Flug irgendwann geben. Der sollte eigentlich schon jetzt im Frühjahr sein, im März oder so. Dass das Gesetz durch ist, heißt aber auch, dass sozusagen die wiederum, die sich auf Gesetzesebene dagegen stellen, können jetzt auch wieder aktiv werden. Also die dann von der Regierung und von der Daily Mail und so als lefty woke lawyers und irgendwie ganz schlimme linksextreme Kräfte, die sich dann eben oder ausländische Gerichte, die sich dann da in den Weg schmeißen und dieses hervorragende Schema unterbinden wollen. Also das fängt jetzt alles wieder an. Und ich meine, wenn überhaupt jemals ein Flugzeug abhebt, also es würde ich sagen, wahrscheinlich erst im August oder was im September, und da sitzen dann vielleicht 5 Leute drin. Und was das kostet pro Mensch, ist, und jetzt schon hat Ruanda nochmal 50 Millionen Pfund gekriegt, nur weil das Gesetz durch ist.
Ja, ja.
Also Ruanda hat schon 290 Millionen
Pfund. Und wird denn da auch geprüft, weil das ist ja jetzt in einem ganz anderen Zusammenhang, gerade mit der Türkei, dass da geprüft wird, für was diese Ausgaben der EU, die an die Türkei gezahlt werden, auch dann dort verwendet werden. Aber würde in Ruanda das auch geprüft werden, für was die das dann dort nehmen? Gibt es dann dort Kurse für die? Werden Wohnungen gebaut? Können die für immer dann dort bleiben? Gibt's? Oder ist es wirklich, wie einige Kommentatoren ja sagen, reiner Populismus, wenn du sagst, also am Ende sitzen da mal 7 Leute in
Ich glaube, das, und während jetzt noch diese Diskussion war, ob das überhaupt durchgeht, das war ja auch nochmal für Rishi Sunak wirklich, weil er hat sich so aufgehängt an diesem Ruanda-Ding. Da hat er wirklich, ja, and we'll stop the boats. Es geht ja immer um diese Schlauchboote, die ankommen. Ja. Seit aber diese Ruanda-Bill überhaupt so seit die überhaupt im Gespräch ist und im letzten Jahr und jetzt auch nochmal, glaube ich, im letzten halben Jahr, die noch intensiver und sich sozusagen abzeichnet, dass die irgendwann durchkommt, ist nicht etwa die Nummer gefallen von Leuten, die in kleinen Booten kommen, sondern gestiegen. Also so wie sozusagen mit dem Wissen, dieses Ruanda-Ding ist.
Stellt er sich das 1:1 vor? Also kommen die Leute in den Boats und die werden 1:1 eben aus den Boats ins Flugzeug gesetzt.
So wird es verkauft. So wird es verkauft.
Das wird ja nie
so sein. Nein, natürlich nicht. Das ist so stellt sich das quasi jemand vor, der diesen ganzen Käse schluckt, der denkt, ah ja, die kommen dann da an in ihrem Schlauchboot, werden sozusagen sofort zum Flughafen gefahren.
Nach Heathrow,
nach Ruanda hingekarrt und da wird dann das Asylverfahren geprüft.
Und wenn es eben, wenn du, das ist ja das Interessante an diesem Gesetz auch, dass es das wird dort geprüft und wenn du dann Asyl bekommst, also festgestellt wird, dass du ein Asylrecht hast, dann darfst du eben in Ruanda bleiben. Ja. Also in keinem Fall wird irgendjemand nach UK wieder zurück, sondern es ist, du kommst mit dem Boot an, wirst ins Flugzeug gesetzt, gehst nach Ruanda und wenn du da angenommen wirst, darfst du da bleiben. Und das ist natürlich, dass das nicht praktikabel ist, ist ja jedem klar, vielleicht nicht irgendwelchen Leuten, die das dann dann irgendwie sagen, jetzt mache ich doch mein Kreuz bei den Tories. Aber die letztlich, das wird ja auch in der Rhetorik schon gesagt, das soll ja der Abschreckung dienen. Also Rishi Sunak hat jetzt ja auch so gesagt, das wird jetzt schnellstmöglich stattfinden. Ja. Und wir werden es so lange machen, bis die Boats gestoppt sind. Also die Idee ist schon die Abschreckung,
vor allem,
dass halt dann keiner mehr kommt.
Vor allem gestern sind im Kanal wieder Leute ertrunken. Ich glaube, 5 oder 6 Leute, inklusive ein kleines Mädchen, sind ertrunken und gestorben. Also, ist dann ja fürchterlich und es ist, was das eben für eine Unmenschlichkeit ist, weil warum kommen die Boote überhaupt? Die kommen ja auch deswegen, weil es gar keine legalen Einwanderungsrouten mehr gibt nach Großbritannien. Die, die es gibt, sind so schwierig und kompliziert, dass die meisten Leute die gar nicht wahrnehmen können. Mhm. Und sie sind natürlich aus der EU raus. Das heißt, die EU kümmert sich nicht mehr um irgendwelche Leute, die in Booten, weiß nicht, im Ärmelkanal rumschlappern. Mhm. Und der Zynismus als Antwort auf diese neuen Todesfälle, jetzt gerade jetzt gestern auch zu sagen, da sieht man eben, wie wichtig diese Rwanda Bill ist, weil das ist ganz menschlich, weil das wird ja eben das verhindern, dass solche schrecklichen Todesfälle im Kanal dann vorkommen, weil natürlich, man macht es ja nur aus reiner Herzensgüte, dass, um das gleich den Leuten klarzumachen. Und ich meine, die ganze Logik ist so verdreht und die Idee, dass überhaupt irgendjemand mit seinem Kind sich, weil man denkt, da gibt es also herrliche Benefits, nach England bewegt, das ist alles so absurd.
Das ist alles.
Und es ist aber jetzt durch und ein
das ist jetzt durch, beherrschendes Thema und lenkt von so vielen anderen Sachen ab. Also ist das nicht total irgendwann auch, dass man das eben enttarnt oder dass irgendeiner dann da praktisch diese Maske runterreißt?
Und ja, aber ich glaube, das ist auch wieder mit dem Brexit, weil man wird ja auch oft gesagt, es war eben eigentlich ein Anti-Immigrations-Votum, ja, weil das eben den Leuten so reingepresst wurde, dass 70 Millionen Türken kommen ja morgen nach Großbritannien und nehmen euch die Schulplätze weg und dann die ganzen Polen und jetzt noch die Leute in den Schlauchbooten und wie soll das hinführen? Und ich meine, Immigration ist ein Problem und ein Thema in vielen Ländern, bei uns ja auch. Das,
ja, ja.
Man kann es auch nicht wegdiskutieren und einfach, finde ich, und behaupten, nee, das ist alles total problemlos. Trotzdem brauchen wir ja Leute und auch die Engländer brauchen dringend Leute. Und diese performative Grausamkeit, die da zelebriert wird, ich weiß nicht, ich verstehe auch nicht so ganz wirklich von Sunak und seinen Leuten, warum sie sich da so eingeschossen haben und mit Stop the Birds, also das wird sicher nicht die Birds
stoppen.
Extrem
griffig. Ja, es ist ja, extrem griffig.
Es ist schon fast Trump'sche Politik.
Ja, aber es ist schon auch gar nicht so einfach. Es ist ja schon so ein Balanceakt, weil es muss ja abschreckend genug sein, damit eben das Ziel, was dahinter steht, erreicht wird. Keiner kommt. Es darf aber auch nicht zu abschreckend sein, damit das intern akzeptiert wird. Also du könntest ja auch sagen, alle, die kommen, kommen dann in die Schweiz. Mhm. Dann würden wahrscheinlich sehr viele kommen, weil die sagen, geil, dann komme ich in die Schweiz. Wenn du aber sagst, alle dürfen kommen, die musst aber dann nach Somalia, dann würden wahrscheinlich deutlich noch weniger, also würden wahrscheinlich die Abschreckungswirkung noch größer sein. Dafür würden aber die Akzeptanz auch viel kleiner sein. Mhm. Also musst du eben ein Land finden und da ist Ruanda eigentlich perfekt. Das ist ja eigentlich auch ein Land, also das habe ich auch bei uns im Diskurs nie gehört oder gelesen, dass mal jemand sagt, was ist eigentlich Ruanda rein geografisch? Mhm. Also jetzt gar nicht Menschenrechte oder sowas, das ist nochmal ein anderes Thema, aber Ruanda ist sehr klein, ist eben so groß wie Hessen und hat aber mehr Einwohner als Hessen. Es ist jetzt schon das bevölkerungsreichste, von der Dichte her, das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Ah. Das heißt also, das hat ja auch keine unbegrenzten Aufnahmekapazitäten, weil ja hierzulande auch schon einige Leute sagen, Ruanda-Modell ist super, Ruanda ist auch bereit, dann schicken wir doch da die Leute auch hin. Wenn du das jetzt mal ausrechnest, das wird schwierig, weil Hunderttausende von Leuten kannst du dort gar nicht hinschaffen. Und darum geht es ja letztlich auch gar nicht, es geht ja um diese Abschreckung. Aber es ist, das ist halt jetzt ein Versuch,
damit kaufst du dir Zeit. Ich glaube auch der Kagame da in Ruanda, der weiß genau, dass da kommt keiner an. Da werden 10 Leute hinkommen.
Da werden ein paar Hotels, die eh leer stehen, die kann man jetzt damit halt füllen. Und dann, das ist reine Symbolpolitik. Es geht jetzt darum, einfach
vor der Wahl. Ja, aber was macht die Labour-Partei zum Beispiel? Ja?
Was sagen
die? Weil die sind, die sagen schon, nee, das ist nicht unsere Politik. Ja, aber wir auch, Stop the Boats ist unsere Politik natürlich auch. Ja,
ja. Ja.
Weil du kannst natürlich auch nicht sagen, ja, nee, uns ist das egal, da können alle ankommen, das ist wurscht.
Natürlich.
Du musst natürlich irgendwas finden, was du den Leuten sagst. Und die Labour-Partei ist leider, also Keir Starmer scheint wirklich ein extrem, weiß ich nicht, ein wahnsinniger Angsthase zu sein oder vielleicht wird es ihm auch nur eingeredet, aber er positioniert sich nicht klar, also zum Beispiel zu sagen, oh, Youth Mobility Scheme, super. Gut, so wie die es jetzt vorgeschlagen, finden wir es nicht ganz so gut, aber super Initiative, auf jeden Fall werden wir damit irgendwas machen, ja. Könnte man ja sagen.
Ja,
man muss ja nicht sagen, oh ja, das nehmen wir so an. Oder auch zu sagen bei Rwanda, wir sind einfach dagegen, dass wir dass wir das internationale Gesetz so brechen,
ja, auf diese Weise. Dann nochmal die Frage nach Labour, weil wäre Labour denn, könnte Labour sich extrem Brexit-feindlich positionieren überhaupt? Würde das funktionieren als USP zu sagen, wir machen alles dafür, dass wir ja, wieder
wenn
reingehen.
Wenn man das wüsste.
Und das
weil,
tun sie aber nicht, auf keinen Fall.
Nein,
sie
machen es gar nicht.
Eben, und das ist sie, ja dann
sie,
sehr schwammig.
Sie sagen nichts mit Brexit. Ja. Und viele Beobachter und so sagen, sie sind fatal, weil bei den Umfragen inzwischen über 60% der Leute sagen, Brexit war ein wahnsinniger Fehler. Und auch weil das Thema ja danach schreit, besetzt zu werden. Mhm. Und andere sagen, auf keinen Fall benennen, weil dann wirst du sofort zerrissen von der ganzen Right-Wing-Presse überall, dass du eben dass du halt wieder unter das Joch der Brüsseler kriegst und so weiter und so fort.
Also könnte man eigentlich sagen, wahrscheinlich, also wenn man jetzt so die Umfragewerte anschaut, ist ja nach wie vor oder Labour
weit
ziemlich
vorne,
weit vorne. Also ist ja eher auch einfach eine taktische Entscheidung, wenn die Wahl jetzt ansteht in ein paar Monaten im Oktober.
Ja, sozusagen,
oder wann,
wir halten
dass man
still,
jetzt
wir sagen
erstmal
stillhält,
weil wenn du so einen Vorsprung hast, dann musst du jetzt wie beim Fußball halt das Ding über die Zeit spielen. Mhm. Also da brauchst du jetzt nicht auf Angriff gehen, ja, sondern da musst du halt jetzt schauen, dass man
den Vorsprung hält. Vielleicht ist es auch das Richtige.
Ja,
das ist frustrierend.
Achso, dann würden die das praktisch bis Oktober sich reinretten, bis die Wahl tatsächlich dann ist. Und das ist aber für die Tories nicht ein Grund, irgendwie da jetzt Panik zu bekommen, dass sie dann tatsächlich abgewählt werden.
Die Tories sind weg. Also die sind momentan, wenn
Im
jetzt
Moment,
Wahl wäre,
genau,
sind sie weg.
Hätten
genau.
Die wahrscheinlich unter 100 Sitze.
Und daher kam mir jetzt auch dieses Ruanda-Thema, um hier nochmal einen Punkt zu machen, ja, eventuell, um wieder ein bisschen aufzuschließen.
Du meinst, dann im Wahlkampf würde sich Labour mehr...
Nee, im Wahlkampf werden sie...
Möglicherweise
werden
sich
es
auch
wird
nicht
keinen Wahlkampf geben, weil du, wenn du so einen Vorsprung hast... Bist du blöd, wenn du dich irgendwie aus dem Fenster lehnst?
Ich glaube auch, dass die das frustrierenderweise schön stillhalten, den Ball schön flach halten, beziehungsweise gar nicht halten und dann muss man halt schauen.
Aber noch letzte Frage, könnten nicht die, also das ist jetzt von unserer Seite natürlich die kostenlose Wahlkampfberatung für Labour, dass man sagt, ja klar, schaukelt das schön bis in Oktober rein irgendwie, ihr habt den Vorsprung, aber baut doch diesen Begriff, dass man unter das Joch von Brüssel kriecht, ab. Dass das gar nicht ja so ist. England war ja davor auch schon privilegiert.
Ja, aber das wollen sie nicht, das würden sie nie machen. Das Einzige, was sie jetzt immer sagen, nein, sie wollen sehr gute Beziehungen natürlich herstellen und so. Also was anderes sagen sie nicht.
Sehr gute Marmelade.
Aber ich glaube, wir sehen, dass da auch, dass da viel los ist und würde ich sagen, wenn wir das nächste Mal sprechen,
sprechen wir wieder über unsere Freundin Liz Truss.
Da ist nämlich auch noch was
dazu. Oh ja, Liz Truss hat ein Buch geschrieben nämlich.
Ja, dann machen wir also nächstes Mal mit dem Buchstaben T weiter. Aber jetzt ist das vierte R, der Rest unserer Zeit ist nämlich schon
fantastisch
abgelaufen.
Oh, ja. Oh Gott,
und deswegen
bedanken wir uns bei Benita Goodman.
Bitte.
Und wichtig eben nochmal an alle HörerInnen und HörerInnen, uns zu abonnieren.
Ach so.
Das ist wichtig.
Das ist gut.
Jetzt da draufklicken. Will. Bitte uns folgen.
Ja, wer so lange ausgehalten hat
hilft
und
uns.
Das noch hört, dann bitte jetzt auch draufklicken.
Ja.
Dann vielen Dank.
Goodbye.
Und guten Einkauf.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.